Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Wir behandeln ja regelmäßig in unserem Podcast sehr spezielle Themen oder seltene Erkrankungen, haben aber auch hoffentlich schon immer wieder betont und vermittelt, dass wir denken, dass man Spezialistin in der inneren Medizin und vor allem der Nephrologie nur werden kann, wenn man gute KlinikerIn ist. Und zum Handwerkszeug einer guten Internistin und NephrologIn gehört es, umfassend in der Blutdruckeinstellung geschult zu sein, denn dieses Thema ist ganz und gar nicht trivial. Ist es neben dem Diabetes mellitus die Hauptursache für kardiovaskuläre Ereignisse, CKD und nicht zuletzt die Dialysepflichtigkeit. Und damit vor allem ihr, unsere ZuhörerInnen, am Beginn eurer medizinischen Karriere in diesem Thema fit werdet, wollen wir euch heute mit einem ausgewiesenen Experten aus diesem Gebiet auf eine Hypertension School mitnehmen. Aber auch für alle anderen wird es bestimmt spannend, was Professor Bernhard Schmidt, der auch viel zu Hypertonie geforscht hat, zu erzählen hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, hallo. Also mein Name ist Bernhard Schmidt. Ich bin Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten. Und ich bin hier seit vielen Jahren jetzt schon verantwortlich, zum einen für die Akutdialyse, für die Konsile im Bereich Nephrologie, Hypertensiologie und betreibe nebenbei noch sozusagen als Hobby eine Ambulanz für therapieresistenten Hypertonus, an der ich einmal die Woche Patienten sehe.
Sehr spannend. Also das vor allem mit der Spezialambulanz finde ich ganz großartig. Da kommen wir bestimmt nochmal darauf zurück. Wie sind Sie denn im Fachbereich Nephrologie an sich gelandet und dort, wo Sie jetzt sind, wollten Sie schon immer Nephrologe werden?
Nee, eigentlich nicht. Also ich muss gestehen, ich wusste nicht so recht, dass das überhaupt gibt. Ich wusste, dass ich Internist werden will. So, dann habe ich bei uns im Heimatkrankenhaus für meine ersten Formulatur beim Kardiologen im Sekretariat angerufen und da ist keiner ans Telefon gegangen und dann habe ich halt die nächste Nummer, das war die des Nephrologen, angerufen und der ging tatsächlich ans Telefon und dann habe ich meine erste Formulatur in der Nephrologie gemacht und meine zweite Formulatur in der Nephrologie gemacht und dann mein Arzt im Praktikum in der gleichen Klinik auch angefangen und bin dann von der Nephrologie nicht mehr weggekommen, was ich auch gar nicht schlimm finde. Ich finde, Nephrologie ist ein sehr schönes Fach aus vielen Gründen, bin aber immer so mit einem halben Herzen beim Herzen geblieben sozusagen. Also ich interessiere mich vor allem auch für die Endorganschäden beim Hypertonus und das ist ja das Herz und die Gefäße. Von daher hat mein alter Chef mich auch schon mal als halben Kardiologen beschimpft. Aber ich bin tatsächlich Nephrologe und bin aber wirklich vor allem aus der Hochdruckecke und aus der Niedersatzverfahren-Ecke. Und das hängt aber dann auch wieder mit meinen Stellen zusammen. Ich habe dann nach einem halben Jahr AIP einmal die Stelle gewechselt, bin dann an meine erste an eine Universitätsklinik gewechselt und das war eine ganz kleine nephrologische Abteilung und die haben vor allem Transplantation gemacht und Dialyse. Das war so das, worum es da ging. Und das war so auch aus der Historie entstanden. Der Chef war noch der an diesem Standort die Dialyse und Transplantation begründet hat. Und man muss sagen, klassische Nephrologie, also Glomerulonephritiden, die gab es natürlich da zwar auch, aber die spielten da nicht die Rolle. Das war eigentlich das, worum es wirklich ging, war Dialyse und Transplantation. Und da war ich dann so 4 Jahre lang, habe viel Intensivmedizin gemacht, weil diese kleine nephrologische Abteilung zur Hälfte aus einer Intensivstation bestand. Und dann habe ich aber gedacht, naja, also hier komme ich jetzt nicht so wirklich weiter, weil ich hatte alles gesehen, was es dort gab, war überall einmal hinrotiert, hatte auch mal eine Außenrotation gehabt und dachte mir so, was machst du jetzt? Und dann ergab es sich auch aus privaten Gründen, dass es ein Ortswechsel anstand. Und dann habe ich halt einfach eine Stelle gesucht im Raum Heidelberg-Mannheim und habe dann eine Stelle in der klinischen Pharmakologie gefunden. Das muss ich ganz ehrlich sagen, war das tatsächlich einfach nur, weil ich eine Stelle gesucht habe. Und da war ich in der klinischen Pharmakologie in Mannheim, das war damals ein neu gegründetes Institut. Und da ging es vor allem um Aldosteron, das war da im Mittelpunkt des Interesses. Wir haben da klinische Studien gemacht, vor allem zur Pathophysiologie von Aldosteron zu dem Hochdruck. Und das habe ich dort, wie lange war ich denn da? Das ist ewig her, von 96 bis 99, 3 Jahre lang. Und das war sozusagen meine Forschungszeit. Die habe ich halt quasi in dieser klinischen Pharmakologie verbracht und habe mich für Aldosteron angefangen zu interessieren. Und dann dachte ich nach 3 Jahren klinische Pharmakologie, ja, Klinik war schon irgendwie schöner, als jetzt hier nur klug zu scheißen. Dann habe ich halt wieder eine klinische Stelle gesucht. Und da habe ich die an einer anderen Stelle in Erlangen-Nürnberg gefunden. Und das war damals noch eine riesige Abteilung, die sowohl aus der Uniklinik in Erlangen bestand, als auch dem Klinikum Süd in Nürnberg, mit einem riesigen Spektrum an innerer Medizin und tatsächlich halt eben auch mit einer starken hypertensiologischen Forschungsgruppe, damals bei Herrn Schmieder. Und da habe ich halt eben durch meine Aldosteron-Vorkenntnisse mich quasi dieser Arbeitsgruppe angeschlossen, habe dann dort weiter Forschung zu Aldosteron gemacht und habe gleichzeitig auch ein riesiges Spektrum innere Medizin lernen können, weil das halt eben am Städtischen Klinikum Nürnberg, die Nephrologie, eine von Nürnberg Süd war das da, eine von 2 internistischen Abteilungen war und wir im Prinzip alles gesehen haben. Die ganze Nephrologie, dann dort mit Schwerpunkt auch auf Vaskulitiden und Glomerulonephritiden, aber auch ganz viele Schandprobleme rauf und runter, aber halt eben auch Pneumonien, Schlaganfälle und alles, was die innere Medizin sonst so hergibt. Und das war eben so eine Zeit, wo ich eine gute internistische Ausbildung bekommen habe, aber auch die Gelegenheit bekommen habe zu forschen. Und da bin ich dann im Prinzip viele Jahre gewesen, 8 Jahre, bis dann mein Kind auf die Welt kam und ich ein Jahr in Erziehungszeit gegangen bin und dann von dort hierher nach Hannover gekommen bin auf eine Oberarztstelle. Ja, das war so die Geschichte. Und wie gesagt, Nephrologie ist, allein an meiner Person merkt man schon, wie breit das ist. Es ist Transplantation, es ist Dialyse, es ist klassische Nephrologie, also Glomerulonephritis und Vaskulitis. Es ist auch Elektrolyte, Natrium, Kalium, das spielt auch in Erlangen eine große Rolle, weil der Chef dort aus dem amerikanischen, also in den USA sozialisiert war und da ist ja Hyponatriämie das wichtigste Krankheitsbild überhaupt. Und so habe ich im Prinzip, dass ich an verschiedenen Stellen gelernt habe, vielleicht auf diese verschiedenen Schwerpunkte nacheinander quasi so abgearbeitet. Aber mein Herz gehört eigentlich der Hypertensiologie.
Wo wir wieder beim heutigen Thema sind, Bernhard. Wir haben uns ja auch ganz früh eigentlich, als ich in Erlangen-Nürnberg angefangen habe, dann auch auf der berühmten Station, was war's, BIG 3 oder so, getroffen. Ja, da hast du schon immer was von nicht-genomischen Aldosteroneffekten erzählt und ich war immer ganz erstaunt, was es nicht alles gibt. Ja, jetzt bist du ja immer noch forscherisch aktiv in Hannover, aber bist ein bisschen mehr, sagen wir mal, in den verwandten Bereich der Epidemiologie auch gelangt. Was hat dich denn da so hingebracht? Kam das aus dem großen Gebiet der Hypertonie und was sind die Themen, die da von dir so aufgelegt werden im Moment?
Ja, das mit der klinischen Epidemiologie, das ist, also es kam im Prinzip so, dass ich schon in den 90ern gesehen habe, gab es in Boston so einen Sommerkurs, so 2 Sommerkurse, also 2 Sommer, einen Kurs, jeweils 6 Wochen. Und am Ende konnte man einen Master erwerben in Epidemiologie. Und das habe ich immer schon methodisch eigentlich wichtig gefunden. Also auch, ich habe klinische Studien gemacht, so zum Auswerten der klinischen Studien. Das wurde ja mit den Jahren immer komplexer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du brauchst nochmal eine Grundlage. Und dann habe ich halt eben diesen Epidemiologen gemacht in 2 Sommern, was ich auch meinem Chef hier, Herrn Haller, zu verdanken habe, dass er mich dafür freigestellt hat. Und habe diesen Kurs da gemacht, habe dann einen Master in Epidemiologie erworben, habe im Prinzip mein Spektrum vom Durchführen einfacher klinischen Studien doch deutlich erweitert. Also Richtung Arbeiten mit großen Datenbanken, Arbeiten auch mit, also habe jetzt viele Meta-Analysen gemacht, was ich auch ein ganz interessantes Gebiet finde, ein Verfahren finde, was viel wichtiger ist, als die meisten Leute glauben. Und habe das dann im Prinzip so auf mein tägliches Leben angewendet. Also was ich so, mir geht es aber so, ich habe so einen Zettel, ich habe so ein Dashboard hier vor mir hängen und da habe ich so ein Ding und da hängen so Zettel dran mit Ideen, die mir so kommen im täglichen Alltag. Und da habe ich, dann schreibe ich so eine Idee, dann schreibe ich linksventrikuläre Masse nach Transplantation, wenn ich irgendwie drüber nachgedacht habe, hänge den Zettel da an die Wand und wenn der nächste Doktorand um die Ecke kommt, nehme ich die Zettel darunter und sage so, okay, was wollen wir denn machen? Und dann, deswegen sind die Themen jetzt nicht, kreisen nicht um ein ganz bestimmtes Thema, sie kreisen so ein bisschen um Posttransplant kardiovaskulär, Hypertonie, mehr so in dieser Ecke, also jetzt nicht um Ankervaskulitis oder so. Aber es sind halt eben Themen, die mich im täglichen Leben interessieren und die ich dann aufgreife und überlege mir, okay, finde ich da im Internet eine Datenbank, die mir da hilft? Oder gibt es da 70 Studien, die noch nie jemand mal meta-analysiert hat, wo man auch gar nicht weiß, wie man eigentlich diese Evidenz, die da ist, zusammenfassen kann? Und da kümmere ich mich halt dann drum zusammen mit ein, zwei Assistenzärzten, die jetzt in meiner Arbeitsgruppe sind und halt bis vor kurzem auch noch mit viel mehr Doktoranden. Jetzt sind gerade einige fertig geworden. Jetzt kommt so eine neue Generation von Ideen und Doktoranden dazu.
Ja, das hört sich wirklich total abwechslungsreich und spannend an. Und obwohl es so breit ist und Sie so geschildert haben, die Ideen, die Ihnen in den Kopf kommen, die setzen Sie dann auch um, scheint es mir doch so, als ob Sie da so einen Masterplan dahinter hätten und irgendwie ein größeres Ziel oder langfristigeres Ziel, wenn Sie so schildern, kardiovaskuläre Erkrankungen, das bewegt Sie. Was denken Sie so oder was steckt bei Ihnen so ein bisschen dahinter, die Motivation, was Sie da verbessern möchten?
Ja, ich meine, ich denke schon, dass die viele von unseren nephrologischen Patienten, die haben natürlich als irgendeine Nierenkrankheit, die das Ganze mal sozusagen sie zum Patienten gemacht hat, aber die Hauptprobleme dieser Patienten sind ja zum einen die Progression der Niereninsuffizienz und die Progression der Organschäden, die dann mit einhergehen. Irgendwie spätestens ab CKD 3b gehen ja die Reklamationen auf allen Ebenen los. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert, weil, also mal so, an der Grundkrankheit kann man ja, was weiß ich, gar nicht mehr so viel machen. Was weiß ich, die ganzen Diabetiker, die eine diabetische Nephropathie haben, klar, dann stellt man den Zucker gut ein, aber das ändert ja nichts mehr an der diabetischen Nephropathie, interessanterweise. Die geht ja von alleine weiter, auch wenn der Zucker dann irgendwann mal gut ist. Das ist ganz, ich habe mal ein Review dazu geschrieben, damals noch mit Herrn Schmieder, dann meinte irgendwann, haben wir so einen Gutachter bekommen, der meinte so, ja, also jetzt sagen Sie schon noch mal, dass die diabetische Nephropathie vom Diabetes kommt und nicht vom Hochdruck. Da haben wir gesagt, ja, Sie haben natürlich recht, die kommt vom Diabetes, aber für die Progression spielt nur der Blutdruck eine Rolle. Ja, und das sind so die Sachen, die man, denke mal, das ist für die Patienten das, was entscheidend ist. Das ist halt nicht der Blutdruck, die Fette und dann die kardiovaskulären Organschäden, die dann kommen. Und auch unsere Transplantierten. Ich meine, klar, wenn die irgendwann mal, wenn die ihr Transplantat füllen, wieder in Dialyse müssen, das ist schlimm, aber daran sterben die ja nicht. Die sterben an den kardiovaskulären Folgeerkrankungen. Das sind die meisten, ja.
Und das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen, ja. Und das macht's ja auch so interessant, denn natürlich kümmern wir uns ja auf der einen Seite, wie du schon sagst, um die Progressionshemmung, aber es ist ganz, ganz viel auch kardiovaskuläres Risikomanagement und nicht kardiovaskuläre Diagnostik im Sinne von Echokardiographie oder von Karotis-Dopplern oder so machen wir auch mal. Aber im Großen und Ganzen sind wir ganz oft diejenigen, die eben da wirklich die Therapie perfektionieren oder führen oder wie auch immer und diese Patienten ihrer ganzen Komplexität am Ende auch sehen, ja.
Ja, genau, das ist, dann muss man sagen, das ist ja viele von uns gerade so diese, also Dialysepatienten, aber auch Transplantierte, da streckt ja der normale arme Kardiologe und arme Hausarzt allein schon wegen der Immunsuppressiva oder wegen der ganzen komischen Tabletten, die wir da alle aufschreiben, die flügen und sagt so, ja, das ist ein Transplantierter, da weiß ich doch gar nicht, was soll ich denn da machen und kann ich denn da das und das aufschreiben, kann ich denn da das und das aufschreiben? Und denken wir, deswegen sind wir ja auch gefordert und deswegen, ich muss hier auch immer wieder Diskussionen, ja, aber der hat doch gar nichts Nephrologisches. Ich so, doch, der ist nierentransplantiert und deswegen ist es unser Patient und da müssen wir uns auch um alles kümmern, weil alle anderen denken nur, oh Gott, ein Nierentransplantierter. Und das ist hier an der MAH natürlich schon noch nicht so schlimm, weil jeder mit Transplantierten umgehen kann. Aber trotzdem fühlt sich keiner richtig wohl, wenn er einen Organtransplantierten vor sich hat und dann einfach nicht genau weiß, gibt es da Interaktionen mit dem Prograf oder mit dem MMF und kann ich meine normalen Medikamente einsetzen. Und das ist, denke ich mir, schon das, was die Nephrologie auch so spannend macht, dass wir schon über unser Organ hinausdenken müssen bei unseren Patienten, weil oder das sind einfach unsere Patienten. Und wenn man dreimal die Woche jemanden in der Dialyse sieht, dann ist es unser Patient. Dann sind wir näher dran als der Hausarzt. Ja, auch wenn wir den natürlich brauchen. Aber trotzdem sind wir der erste Ansprechpartner und der den Patienten wirklich nur als einziger in der Komplexität erfassen kann.
Ja, finde ich ganz wunderbar, Bernhard, wie du das darstellst. Und ich glaube, das ist auch das, was uns alle fasziniert an dem Fachbereich. Ja. Bevor wir jetzt dann in den Hauptteil gehen, wir fragen unsere Gäste immer auch so ein bisschen, wie so die Freizeit aussieht. Du hast ja vorhin schon gesagt, Nachwuchs auf jeden Fall. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich würde sagen, dein Junior ist nahe dem Erwachsenenstatus oder darüber hinaus. Was machst du denn so in deiner Freizeit und mit deiner Familie?
Ja, tatsächlich, also machen wir Sachen mit unserem Kind immer noch, auch wenn es jetzt schon 18 ist. Das ist ganz klar, das ist schon noch das, was auch so im Mittelpunkt steht für uns. Noch, irgendwann ist er dann weg, aber noch ist er da. Das andere ist, dass natürlich Forschung immer auch Hobby ist. Ja, also es ist schon auch so, dass meine Frau ist ja auch forschungsaktiv, dass das für uns auch in der Freizeit eine Rolle spielt, einfach weil das ist, was uns fasziniert. Und dann muss man sagen, interessiere ich mich für alles, was in der Welt um mich herum vor sich geht. Ich lese ganz viele Zeitungen und sowas, also einfach, was aktuell los ist. Und dann bin ich ein ganz fürchterlicher Fernsehsportler. Also ich interessiere mich tierisch für Fußball, obwohl ich nie Fußball gespielt habe. ich habe auch gestern Abend da gesessen und mir Borussia Dortmund angeguckt und mich gefreut. Und ärgere mich, dass ich heute Abend nicht gucken kann, weil ich den entsprechenden Zugang nicht habe. Das sind so die Sachen, wo ich dann auch irgendwie alles um mich herum vergesse. Und dann gucke ich einfach jetzt mal ein Champions-League-Spiel. Aber ohne selbst aktiv zu sein. Das mache ich mehr so aus therapeutischen Gründen für meinen kaputten Rücken.
Ja, großartig. Ja. Aber das macht ja auch Spaß, mitzufiebern, auch vorm Bildschirm. Ja, danke für den Einblick schon mal. Und in unserem zweiten Teil des Podcasts soll es jetzt so richtig losgehen mit der Hypertension School. Wir wollen zusammen praktische Vorgehensweisen zur Blutdruckbehandlung arbeiten und unseren ZuhörerInnen ein Konzept an die Hand geben. Wir haben ja schon gehört, dass Sie sich in Ihrem Leben bereits sehr viel mit Aldosteron beschäftigt haben, also auch dazu geforscht haben und klinische Studien durchgeführt haben, oder ich weiß nicht genau, ob theoretisch oder ob da auch was klinisch mit dabei war, für die Newbies unter den InternistInnen, also unsere jungen KollegInnen, die uns zuhören. Können Sie uns vielleicht relativ einfach, soweit es geht, beschreiben, wie das RAS-System funktioniert und was sich darin im Rahmen der Hypertonie verändert?
Ja, also ganz einfach sagt der Name ja schon, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Also es fängt an mit Renin, dann wird dadurch Angiotensin getriggert und dadurch dann Aldosteron. Und das Lustige daran ist, dass all diese Substanzen selbst auch eine Wirkung haben. Also Renin kommt erstmal aus der Niere, wird, wenn die Niere nicht gut durchblutet ist, wird es vermehrt ausgeschüttet, und Angiotensin, was dann als nächstes aus Angiotensinogen darunter gebildet wird, das ist schon eine aktive Substanz. Das macht vor allem Vasokonstriktion und noch viele andere Dinge, wie wir wissen. Aber so primär erstmal für den Hochdruck denken wir Vasokonstriktion. Macht auch Endorganschäden und Fibrose, aber vor allem Vasokonstriktion. Und es macht Aldosteronsekretion. Und Aldosteron ist im Prinzip ja für Salz- und Wasserhaushalt zuständig, um es mal ganz grob zu sagen, und sorgt für eine Salz- und Wasserretention. Das heißt, wir haben im Prinzip in dem einen System die beiden wesentlichen Bluthochdruckformen schon drin, nämlich die Vasokonstriktion als das eigentlich das Kernelement des Hochdrucks und aber auch die Hypervolemie, die natürlich dann das auch noch fördern kann. Aber diese beiden Sachen werden im Prinzip beide vom Renin-Angiotensin-Aldosteron-System ausgelöst. Nun ist natürlich Hochdruck viel, viel, viel komplexer als Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das ist ja nur eins von vielen Systemen. Und es gibt, also wenn ich meiner Sprechstunde bestimme ich natürlich bei jedem Patienten Renin und Aldosteron. Und da gibt es ganz viele Patienten, die haben natürlich ein aktiviertes Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Es gibt aber auch welche, die haben überhaupt kein aktiviertes Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Also man ist halt eben eins von vielen Systemen, die eine Rolle spielen. Ein System, was sicherlich zu den wichtigeren gehört und was wir halt eben medikamentös auch auf allen Stufen, muss man ja sagen, angreifen können. Wir können auf dem Renin angreifen, mit dem direkten Renin-Inhibitor, dem Aldosteron. Wir können auf der Stufe Angiotensin angreifen, mit den ACEMA oder den Angiotensin-Rezeptorblockern. Und wir können auf der Stufe Aldosteron angreifen, mit den Mineralocorticoid-Rezeptor Antagonisten. Also wir haben im Prinzip genug Medikamente, um das System zu beeinflussen, und es ist halt ein wichtiges System. Aber es ist bei beiden nicht das einzige System. Sonst bräuchten wir ja nur diese Medikamente. Und es ist, man weiß zum Beispiel, dass bei Afrikanern, die Daten stammen halt von Afroamerikanern, das System bei weitem nicht so häufig aktiviert ist wie bei Kaukasiern. Also es ist halt eben auch von Patient zu Patient unterschiedlich und halt über verschiedene Patientengruppen auch unterschiedlich wichtig.
Das ist ja jetzt ein ganz sehr spezifisches System, das uns natürlich als Nephrologinnen und Nephrologen sehr interessiert. Und sicherlich eine Rolle spielt in der Therapie, aber vor der guten Therapie steht ja letztlich mal die Diagnose. Wie wird denn für dich als Experten die Hypertonie korrekt diagnostiziert?
Ja, da gibt es natürlich Regeln, aber man muss ja mal vorneweg schicken, dass Blutdruck messen ja schon ein Problem ist. Also wie messe ich richtig Blutdruck? Ja, klar, da gibt es erstmal die Regeln, der Patient muss sitzen, der muss seine Füße auf dem Boden haben, der muss 3 Minuten gesessen haben, man soll den Oberarm möglichst nehmen mit einer passenden Manschette, nicht mit einer zu kleinen, nicht mit einer zu großen. Und dann soll man 3-mal messen und die beiden letzten Werte nehmen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie eure Praxis aussieht, ob das da möglich ist überhaupt. Ja, das ist nämlich schon schwierig und das ist ja jetzt eine Praxis eines Arztes für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, wo das schon schwierig ist. Es ist auch bei uns schwierig in unserer Spezialsprechstunde. Ja, wir erzwingen das quasi, aber ich habe auch schon Zeiten in meiner Spezialsprechstunde gehabt, da kam ich überhaupt kein Blutdruck gemessen. Und als Arzt ihn selbst zu messen, das ist das Schlechteste, was man tun kann, weil da hat man den Weiß-Kittel-Effekt im Quadrat. Also, das ist schon mal das Problem. Blutdruck zu messen ist nicht so einfach. Da gibt es noch diese Diskussion mit attended und unattended, also verlässt der oder die Messende den Raum oder bleibt er oder sie drin? Das ist ja diese Daten der Sprintstudie, die haben halt eben so gemessen, dass die messende Person rausgegangen ist und viel niedrigere Blutdruckwerte als Zielwerte erzielt, als die Leute, die das nicht gemacht haben. Die ESH empfiehlt, attended zu messen, also den Raum nicht zu verlassen, weil sie sagen, die meisten unserer Studien sind so gemacht und nur so haben wir ein Maß, für das wir genug Risikoabschätzung haben. Ja, also die Frage war ja eigentlich, wie diagnostiziere ich Blutdruck? Ich messe ihn einfach mal. Ich messe ihn und zwar wiederholt 2 bis 3 Mal in meiner Praxis, möglichst so, wie ich es eben beschrieben habe. Und dann muss man sagen, in Deutschland ist es sicherlich fast überall möglich, auch eine ambulante Blutdruckmessung dazu zu tun, zur Bestätigung und zur näheren Einschätzung. Das muss man sagen, steht jetzt in den europäischen Leitlinien nicht so ganz explizit drin, mehr so als Wunsch, weil es halt eben europäische Leitlinien sind und es in Europa auch Länder gibt, wo das nicht so verbreitet ist wie bei uns. Aber wenn ich so meinen Patienten sage, wollen Sie eine 24-Stunden-Messung bei mir machen oder beim Hausarzt, sagen, oh, das macht mein Hausarzt gerne, dann gehe ich zu meinem Hausarzt. Also das ist verbreitet und deswegen sollte man das auch nutzen. Also ich messe in meiner Praxis nicht nur einmal, sondern mehrfach unter möglichst guten Bedingungen und ich mache eine ambulante Messung. Und dann, kann ich natürlich, wenn der Patient schon ein Messgerät hat, auch seine häuslichen Messwerte hinzuziehen. Und dann muss ich mir das halt eben angucken und dann letzten Endes entscheidend für die Diagnose ist eher der Praxisblutdruck tatsächlich, ja, nach Leitlinie, weil dafür die ganzen Daten erhoben sind. Nur wenn jetzt jemand in der Praxis einen normalen Blutdruck hat, aber in der 24-Stunden-Messung erhöht, dann ist es ja ein sogenannter maskierter Hochdruck, dann würde ich mir das natürlich auch sehr gut überlegen, das zu behandeln. Aber das ist jetzt schon sehr weitgehend in Richtung Behandlung gedacht. Aber also die Diagnose des Hochdrucks ist an sich schon kompliziert. Und viele von den Patienten, die zu mir kommen, sagen, ja, das ist immer wieder mal aufgefallen, dann war er mal erhöht beim Hausarzt, dann hat er gemeint so, naja, das ist ja, weil du jetzt bei mir bist. Und dann war er auch mal wieder gut und dann war er mal wieder erhöht. Das heißt, viele Patienten, die dann mit der definitiven den Kleber bekommen, arterielle Hypertonie, haben wahrscheinlich viel länger schon einen Blutdruck, der so ja irgendwie an der Grenze war oder wo man hätte sagen können, ja, das ist einer oder ist keiner. Das andere Problem dabei ist, das ist ja eine völlig willkürliche Grenze, die wir uns da gesetzt haben. Das ist ja jetzt nicht so wie, Pneumonie ja, nein, oder ich weiß nicht, schwanger ja, nein. Ja, es ist ja, man weiß ja, dass ab 115 systolisch nach oben ansteigend das Risiko immer größer wird. Und man hat halt eben mehr oder weniger willkürlich mal gesagt, okay, 140 zu 90, weil man weiß, dass danach das Risiko besonders stark ansteigt und weil man gelernt hat aus vielen Studien, dass wenn man bis dahin senkt, auf jeden Fall ein positiver Effekt da ist. Aber das ist eine rein willkürliche Festlegung, die wir Ärzte im Prinzip, ja, die Fachgesellschaften, die Ärzteschaft, die Kassen, alle zusammen so akzeptieren. Aber das heißt ja nicht, auch nicht, dass der einzelne Patient das akzeptiert. Aber die Diagnose machen wir halt eben an diesem einen Wert erstmal fest.
Und bei dir ganz praktisch in der weiteren Abklärung?
Naja, also die Patienten, die zu mir kommen, die sind ja alle schon durchgenudelt zum Teil. Also was man auf jeden Fall erstmal, wenn man einen Hypertoniker in seiner, ganz in jeder Praxis als erstes hat, man muss erstmal den Blutdruck messen an beiden Armen, natürlich beim allerersten Mal, das habe ich eben vergessen, man misst an beiden Armen und guckt, wo er höher ist und dann misst man dann weiter. Wenn die Diskrepanz groß ist, muss man gucken, wo es herkommt. Gut, jetzt habe ich den Patienten und was war die Frage?
Was machst du diagnostisch? Der Patient hat jetzt seine 160 zu 90 Blutdruck, ja? Das hast du gemessen und dann?
Ich habe im Prinzip drei Schienen meiner Diagnostik. Die erste Schiene ist Ursachensuche. Die zweite Schiene ist Endorganschädensuche. Und die dritte Schiene ist andere Risikofaktoren abschätzen. Ja? Also für die erste Schiene, was ist die Ursache? Mache ich ganz banal natürlich ein Natrium und Kalium und Kreaharnstoff. Das ist ja ein Wort beim Nephrologen, Natrium, Kalium, Kreaharnstoff. Damit sehe ich die Nierenfunktion. Ist es ein renoparenchymatöser Hochdruck? Damit sehe ich, wenn ich ein niedriges Kalium habe, habe ich Verdacht auf aktiviertes RAS, ganz allgemein gesprochen, also primäre Überalde oder Nierenarterienstenose. Und dann mache ich natürlich ein Nephrosono. Da sehe ich auch schon was. Sehe ich Nierenarterienstenose, sehe ich die Nierengröße. Das ist jetzt für den banalen Hypertoniker erstmal ausreichend für die Ursachensuche. Ich würde jetzt nicht bei jedem Urin auf Katecholamine oder so einen Quatsch machen. Ja, das ist bei dem normalen Hypertoniker, der jetzt nicht exorbitant hoch ist, der jetzt, was weiß ich, in meinem Alter ist und in meiner Gewichtsklasse ist. Also ich bin fast 60 und habe ein BMI deutlich über 30, nur für die, die mich jetzt nicht kennen. Da würde man jetzt sich nicht wundern, dass ich einen Hochdruck hätte, ja. Wenn es jetzt die Daniela wäre, dann würde ich sagen, okay, dann würde ich schon vorsichtiger und sagen, ja, das akzeptiere ich, dass sie einen Hochdruck hat. Da würde ich sagen, okay, da muss man von vornherein mal genauer gucken. Aber bei mir würde ich sagen, ja, das passt erstmal für die Ursachenabklärung. Dann wäre bei mir wahrscheinlich viel wichtiger, mal so zu gucken, was machen die Fette, was macht der Zucker? Ja, einfach die anderen Risikofaktoren. Weil ich behandle ja nicht eine Zahl auf einem Messgerät. Ich behandle ja einen Patienten, der ein kardiovaskuläres Risiko entwickelt oder trägt und damit Schäden entwickelt. Und das behandle ich. Und da gehört natürlich die Fette dazu, da gehört natürlich der Blut dazu und da gehört natürlich der Zucker dazu. Und das ist auch irgendwie alles gleich wichtig. Nur weil ich jetzt Nephrologe und Hypertensiologe bin, gucke ich mir die anderen natürlich trotzdem an. Und wenn das LDL 155 ist, dann bekommt der von mir auch ein Statin. Und wenn er Diabetes hat, dann kümmere ich mich da auch drum. Das mache ich dann jetzt nicht mehr unbedingt selbst, das schaffe ich nicht, aber da geißle ich ihn schon entweder zu meinen Kollegen in der Diabetes-Sprechstunde oder zu seinem Diabetologen, wenn er schon einen hat. Aber das muss man alles zusammen sehen. Ja? Und das Dritte ist halt dann die Endorganschäden. Das heißt, ich muss jeden Patienten dann auch zum Kardiologen schicken, wenn ich das Echo nicht selbst mache. Das ist auch übrigens das, wofür die Kardiologen da sind bei dem Hochdruck, für die Endorganschäden angucken. Nicht für den Hochdruck, für die Endorganschäden angucken. Die sollen mir schön Karotis angucken, ob da Plaques sind. Die sollen mir gucken, ob der eine Hypertrophie hat und ob der überall gleichmäßig pumpt. Dann ist schon mal die halbe Miete. Ja, wenn ich diese Informationen alle habe, kann ich das Risiko des Patienten einschätzen und kann im Prinzip mit ihm zusammen anfangen, daran zu arbeiten, dieses Risiko zu minimieren.
Und jetzt nochmal zur Differentialdiagnose, der berühmte, wir hatten es ja am Anfang schon, Aldosteron-Renin-Quotient, den machst du nicht immer, weil also, er auch nicht so einfach zu verwerten ist, oder sagst du ganz grundsätzlich, nur dann, wenn eben ich eine relativ ungewöhnliche Konstellation habe oder eine therapierefraktäre Situation.
Genau, also ich mache ihn bei mir immer, weil bei mir sind sie alle, kommen sie ja deswegen, weil sie therapierefraktär sind. Aber jetzt für die Praxis würde ich sagen, wenn jetzt jemand mit zwei Medikamenten gut einstellbar ist, dann brauche ich nicht weiter zu suchen. Wenn jemand nicht mit über 160 oder 170, also wenn einen schweren Hochdruck hat, dann muss ich jetzt nicht direkt nach dem Hyperaldo suchen. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der so irgendwie dazwischen ist und ich habe jetzt nicht wie das den Gedanken, naja, das ist sowieso, der ist einfach zu dick und der macht nichts und habe ihn mit zwei Medikamenten eingestellt, dann ist das okay, da kann ich damit erstmal leben. Wenn es aber jemand ist, der jetzt nicht a priori einen Grund hat und mit zwei Medikamenten immer noch nicht eingestellt ist, und dann habe ich das dritte Medikament, welche das sind, kommen wir ja noch zu, auch dabei und er ist immer noch nicht eingestellt, dann muss ich sagen, okay, jetzt ist er therapieresistent und jetzt spätestens jetzt muss ich wirklich gucken, ja. Hat er ein Aldurenin, und mal nach dem Cortisol gucken, nach den Katecholaminen gucken, wobei das ist das seltenste von allem. Da reden immer alle von und dann wird dann irgendwie auf Säure gesammelt. Aber immer so das Fehlchromozytom hat ja wirklich auch eine klassische Symptomatik. Das sind ja krisenhafte Blutdruckanstiege. Wenn die nicht vorliegen, mache ich das mehr so für die Galerie, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn die tatsächlich vorliegen, dann mache ich es aber auch exzessiv, die Sucherei. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wie gesagt, diese Suche muss man tatsächlich vom Patienten, wie weit man die treibt und wann man die macht, vom Patienten abhängig machen. Und immer ab drei Medikamente, wenn man mit drei nicht eingestellt ist, davor in Abhängigkeit von dicker alter Mann, junge, dünne Frau und alles dazwischen. Ja.
Ich finde, das zeigt sehr gut, also schon in der so Risikobewertung, aber auch dann weiterführenden Diagnostik, dass wir das nicht erst machen, seit es modern ist, individualisierte Medizin in den Mund zu nehmen, den Begriff, sondern dass wir das eigentlich schon immer so machen. Also kardiovaskuläre Risikobestimmung, was ist drumherum, eben ist das jetzt schon erklärt durch einfach den Habitus und die Lebensgewohnheiten, der Hochdruck. Und da wollte ich noch mal ein bisschen einhaken, was die Lifestyle-Modifikation angeht. Wie lange geben Sie der nicht-medikamentösen Therapie eine Chance und wovon hängt es da vielleicht auch ab? Ist das vielleicht auch wieder unterschiedlich von Patientin zu Patientin?
Ja, das ist sicherlich, also da muss man sagen, das gibt es ja also tatsächlich auch Leitlinien zu, wie lange man warten darf und bei welchem Blutdruck, wie lange man warten darf. Die sind in den letzten Jahren eher strenger geworden, muss man sagen. Und man würde jetzt heute einen Hypertoniker, den man entdeckt hat, der irgendwelche Endorganschäden hat, irgendwelche Begleiterkrankungen schon, der vielleicht schon eine KRK hat oder sowas, den würde man immer behandeln. Ja, den einzigen, den man im Prinzip erstmal drum bittet, mal aufs Gewicht zu achten und ein bisschen Sport zu machen, das ist der milde Hypertoniker, der also unter 160 ist, der keine Endorganschäden hat. Da kann man jetzt mal, wenn der unter 150 zu 95 ist, mal ein Vierteljahr zugucken. Ja, und aber prinzipiell ist die medikamentöse Therapie, wenn man mit den Leitlinien von vor 10 Jahren vergleicht, schon nach vorne gerutscht. Man fängt eher früher an als noch vor 10 Jahren. Und ja, aber man muss tatsächlich diese Risikoabschätzung vorher gemacht haben, sonst kann man es gar nicht entscheiden. Ja. Und das andere ist, ich frage den Patienten ganz offen, sagen Sie mal, mit dem Abnehmen und dem Sport, denken Sie, dass es klappt? Und wenn der dann schon sagt, wissen Sie, ich habe das schon 25 Mal versucht, das klappt nicht oder das glaube ich nicht, dass das klappt, dann sage ich ihm das zwar trotzdem jedes Mal, wenn er kommt wieder, na, Sie müssen aber doch schon mal abnehmen und hatten wir nicht mal drüber gesprochen, dass Sie mal, man gibt ja da Tipps und was, alles Mögliche, und ich erwähne es immer wieder, aber ich warte dann auch nicht darauf. Ja, also es ist ja...
Ja, man kann ja auch immer noch wieder was wegnehmen. Also ich sage meinen Patienten schon immer auch, wissen Sie, und wenn es dann doch klappt mit der Gewichtsabnahme, bleiben Sie dran am Sport. Sie werden das merken, der Blutdruck geht wieder auch runter, wenn Sie da wirklich die Ziele erreichen. Und dann können wir gerne wieder was rausnehmen aus der Medikation.
Ja. Ja, das sage ich auch immer. Ich rechne immer, das heißt ja immer, 10 Millimeter, also 1 Millimeter HG ist 2 systolisch, 1 diastolisch. Und ich sage, wenn Sie 10 Kilo abnehmen, können Sie im Schnitt ein Medikament weglassen. Ne? Und das motiviert manche Patienten schon, aber man muss sagen, eine dauerhafte Gewichtsabnahme erlebt man wirklich selten. hat, also ich hoffe, dass vielleicht wird das ja jetzt mit den neuen Medikamenten, die wir momentan zwar schon kennen, aber noch nicht kriegen, weil sie nicht verfügbar sind, dann irgendwie besser, dass man wirklich die Patienten einfach, ich sage, wie heißt das, Ozempic oder sowas aufschreibt und die dann abnehmen und auch, wenn man es weiter vor allem abgenommen bleiben, ist dann zwar eine teure Hochdrucktherapie, aber es ist ja auch noch mehr als das. Es ist ja nicht nur Hochdruck, es wird ja alles besser dadurch. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die einzigen Patienten, bei denen ich wirklich sehe, okay, die nehmen jetzt ab und die brauchen das alles nicht mehr, das sind die, die sich im Magen haben operieren lassen. Habe ich auch, ja, junge Frauen, die diabetisch waren, die dreifach antihypertensiv therapiert waren, die haben jetzt 60 Kilo abgenommen und brauchen nichts mehr. Das gibt es natürlich auch mal, aber das ist natürlich jetzt für den, wenn man so normal dicken, dann irgendwie ja auch keine Lösung.
Jetzt hast du ja schon über das Risikoprofil viel erzählt. Was machst du denn jetzt therapeutisch? Hast du ein festes Schema für dich, was du am liebsten gibst als First Line und dann als Zweittherapie? Oder machst du auch das eher abhängig von dem Menschen, der da vor dir sitzt? Wie sind da deine Präferenzen und was sagen dazu vielleicht auch die Therapieleitlinien?
Genau, also ich bin tatsächlich da ziemlich bei der Leitlinie und bin auch ganz stur. Also meine feste Überzeugung ist, wenn wir alle Patienten ganz stur nach Leitlinie behandeln würden, dann wäre meine Sprechstunde fast leer. Ne? Also Daniel hat ja eben das Wort personalisierte Medizin in den Mund genommen. Muss man sagen, da sind wir ja bei der Hochdrucktherapie tatsächlich weg von gekommen. Also klar, wir gucken den Patienten genau an, aber das, was wir dann geben, ich weiß noch, ich habe noch in den 90er Jahren gelernt, dass man ein Antihypertensivum nach dem anderen ausprobiert und guckt, was am besten wirkt. Das war so, damals hat man das hat man so gelehrt, ja. Weil man wusste, dass die Hypertoniker alle irgendwie anders sind und der eine spricht besser darauf an, der andere besser darauf. Das Problem war nur, dass spätestens nach dem zweiten Medikament kam der Patient zu der Überzeugung, entweder ich bin ein schwerer Fall und es nutzt eh nichts oder mein Doktor ist ein Trottel. Und deswegen war dann die Adhärenz schwierig. Das heißt, wir haben die Patienten im Zuge dieser Einstellung einfach durch Erfolglosigkeit verloren. Sei denn, man gleich beim ersten Mal einen Treffer gab. Aber deswegen ist man im Prinzip davon weggegangen und hat den umgekehrten Weg gewählt und geht möglichst breit rein, damit man auch relativ rasch Erfolge hat. Was auch damit zusammenhängt, dass es gab ja Studien, die gezeigt haben, dass selbst ein halbes Jahr zu hoher Blutdruck schon einen Mortalitätseffekt hat. Das heißt, man ist auch nicht so entspannt, wenn man es mal entdeckt hat. Dann will man es auch relativ rasch runterkriegen. Und deswegen ist die Diktion ja heute primäre Kombinationstherapie, außer bei den ganz milden, die gerade so über die über 40 drüber kriechen, ja, primäre Kombinationstherapie. Und ich kombiniere eigentlich grundsätzlich einen RAS-Inhibitor mit einem Dihydropyridin, also Stichwort Candiamlo oder Ramiamlo oder sowas, oder was weiß ich, Olmesatan-Amlodipin, ist, man muss sagen, in den Fixkombinationspräparaten sind nicht immer unbedingt meine Lieblingsmedikamente drin. Aber das ist halt so. Und für den Patienten ist es schön, er hat nur eine Pille. Und dann fange ich auch ganz stur so an. Und wenn man sich mal so, es gibt so ein paar Marketingstudien von diesen Firmen, die auch ganz stur die mit Medikation so in Studien aufgebaut haben. Ich habe mir mal so eine, hatte ich mir mal als Dia rausgesucht, da haben sie im Prinzip Olmesatan, Amlodipin, Hydrochlorothiazid, was ich nie verordne, Hydrochlorothiazid, aber ist ja egal. Kommen wir gleich noch hin, denke ich mal. Und haben einfach Patienten, die mit einem Medikament nicht einstellbar waren, in diese Studie eingeschlossen. Und haben dann ganz stur gesteigert. Also erstmal, was weiß ich, Olme 20, Amlo 5. Dann, wenn es nicht geklappt hat, Olme 40, Amlo 10. Wie genau, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls kamen sie am Ende halt eben an bei Olme 40, Amlo 10 und Hydrochlorothiazid 25. Und dann waren 95% dieser Patienten, die nicht mit einem Medikament einstellbar waren, eingestellt. Das heißt, wirkliche Therapieresistenz kann eigentlich nur maximal 5% unserer Patienten betreffen. Eher noch ein bisschen weniger. Wenn wir das so logisch aufbauen, also RAS-Blocker, Dihydropyridin und dann als drittes das Diuretikum, dann haben wir fast alle geknackt. Ja? Wichtig ist nur, dass man die auf dem Weg dahin nicht verliert. Und man verliert sie am meisten darüber, wenn man zu schnell rangeht. Und wenn man nicht vorher erklärt hat, dass jemand, der jetzt 20 Jahre mit dem Blutdruck von 170 da rumgelaufen ist, dass der sich bei 140 halt eben tüdelig fühlt. Ja, das, auf was ich jedes Mal, also ich jede Woche eigentlich in der Sprechstunde höre, ja, mir geht's ja schlechter als vorher. Oder mir ging's damit und damit und damit. Da kommt dann die lange Liste von allen Medikamenten, die die Patienten nicht vertragen haben, und alles, was dann nicht vertragen ist, ist im Prinzip Symptom der Hypotension. Nur, dass das halt eben eine Normalisierung war, die der Patient einfach, die ihm nicht erklärt wurde, dass das normal ist. Ja. Und deswegen sage ich allen, okay, jetzt fangen wir an, sie zu behandeln. Der Blutdruck geht runter, das wird schon klappen, aber sie werden sich erstmal nicht so toll fühlen. Sie werden müde sein, sie werden abgeschlagen sein. Das ist aber richtig so. Ich sage dann immer so, es wäre so, wie wenn, was weiß ich, oft sitzt der Mann oder die Frau dabei, wenn er oder sie jetzt ein Blutdruck von 90 zu 60 hätte. So werden sie sich mit 140 zu 90 fühlen. Das verstehen die meisten Patienten und halten es dann auch aus. Ja, auch nicht alle, aber viele. Ja. Und ich fange halt eben schon ein bisschen vorsichtiger an, dass es nicht ganz so rasch runtergeht. Aber grundsätzlich ist schon das Ziel, nach einem halben Jahr im Zielbereich zu sein. Ja. Und das ist bei manchen dann schon weit.
Eine kurze Nachfrage noch. Würden Sie bei den nierenerkrankten Patienten und Patientinnen das genauso machen mit dem Kombipräparat? Weil wir ja doch immer favorisieren, wenn die eine Proteinurie haben, eine GN haben und so, dass wir die RAS-Blockade zuerst ausbauen. Oder würden Sie sagen, der blutdrucksenkende Effekt ist eigentlich auch genauso effektiv dann, wenn ich direkt eigentlich effektiver bin auf Proteinurie und so weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, kann man so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Aber es ist ganz schön gezeigt worden, dass wenn man zwei Medikamente in halber Dosis hat, ist für den Blutdruck erstmal effektiver als eins in Höchstdosis. Also wenn ich jetzt anfange, weiß was ich, nehmen wir mal was hier, Ramipril 5 Milligramm. Ich bin mit Ramipril 5 Milligramm nicht eingestellt. Wenn ich dann auf Ramipril 10 Milligramm gehe, ist nicht so effektiv, wie wenn ich meinetwegen Amlodipine 5 Milligramm dazu nehme. Und das ist bei allen, eigentlich kann man ganz pauschal sagen, halbe Dosis auf volle Dosis ist nie so effektiv wie halbe Dosis plus halbe Dosis. Und man muss dann sagen, für unseren antiproteinurischen Effekt, das ist natürlich alles wunderbar mit der RAS-Blockade, aber der Blutdruckeffekt ist natürlich eigentlich noch wichtiger. Wenn der Blutdruck erstmal runter ist, dann wird es schon mal besser, ja. Und natürlich streben wir bei den Patienten mit Proteinurie die maximale RAS-Blockade an. Und da kommen wir eigentlich auch immer auch hin, ja. Und wenn ich jetzt natürlich mal den seltenen Fall habe, dass jemand eine Proteinurie hat und einen niedrigen Blutdruck, dann versuche ich natürlich die RAS-Blockade hochzuziehen und lasse den Rest, versuche ich wegzulassen. Ja, aber das ist ja in der Realität selten. Meistens braucht man eh beides und voll.
Jetzt drehe ich dir mal das Wort im Mund um, Bernhard. Okay. Dann reichen ja HCT 12,5 völlig aus.
Nö. Ne? Also wenn ich einen guten Blutdruck habe mit RAS-Blocker plus Dihydropyridin, dann brauche ich kein Diuretikum. Und wenn ich ein Diuretikum brauche, dann sollte ich jetzt die armen Patienten nicht damit quälen, dass sie morgens 4 Stunden lang pinkeln und irgendwie nirgendwo hingehen können. Ich erzähle immer gern die Geschichte von unserer alten Nachbarin, die manchmal mit unserem Sohn, als er noch ganz klein war, in den Zoo gegangen ist. Und dann haben wir man wollen sie den morgen abholen. Ja, also ich vor 11 Uhr geht nicht, weil wenn ich stehe um 5 Uhr auf und dann nehme ich mein Hydrochlorothiazid, dann kann ich um 11 Uhr in den Zoo gehen. Das war natürlich jetzt eine super Adhärenz. Meine normale Reaktion wäre gewesen, ja, ich schlafe bis um 8, dann lasse ich es halt heute mal weg und gehe anschließend in den Zoo. Aber das ist tatsächlich so, dass das für viele Patienten, die merken da die diuretische Wirkung. Aber das ist ja gar nicht gewünscht. Wir wollen ja nicht, dass die jetzt irgendwie 5 Stunden lang aufs Klo rennen und hinterher sich Salz und Wasser wiederholen. Wir wollen ja eine lange Wirkung haben. Und das ist mit dem Hydrochlorothiazid nicht drin. Ich bin, auch wenn da gab es ja letztens eine Studie, das jetzt nicht so super rausgebracht hat, ein arger Verfechter des Clotalidons, das wirklich eine lange, lange Wirkung hat und auch diese ekelhafte Diurese macht. Also es macht natürlich schon Salz, Natriurese und senkt den Blutdruck, aber es ist nicht so, dass der Patient erst rennen muss und dann hinterher nicht mehr pinkelt, sondern es ist einfach gleichmäßig, im Prinzip wie normal. Gleiche gilt für Interpamid, ja. Kann man auch genauso gut nehmen. Also das ist für mich austauschbar, Hydrokoton oder Interpamid. Die beiden nehme ich gerne, ja. HCT lasse ich eigentlich höchstens dann drin, wenn der Patient tatsächlich damit kommt und damit eingestellt ist, ja.
So, ja, und dann, wenn wir diese drei Medikamente drin haben, apropos Second-Line-Therapie, was sind Reserve-Antihypertensiva? Wie gehen Sie da bei eben den Patienten, die zu Ihnen kommen, mit schwer einstellbarem Hypertonus vor? Ja, können Sie da vielleicht auch noch mal ein bisschen gesondert was sagen? Hat der Beta-Blocker überhaupt noch einen Stellenwert? Ich sehe den doch häufig noch und auch auf einem vorderen Platz, als er eigentlich ja zum Einsatz kommen sollte auf den Medikamentenplänen.
Ja, also die Beta-Blocker sind irgendwie unausrottbar. Ne? Also erstmal, wenn ich einen Patienten jetzt mit diesen drei Medikamenten habe und er ist nicht einstellbar, dann mache ich erstmal die Abklärung. Ne? Dann gucke ich, ob ich eine Ursache finde, spätestens dann. Und dann ist es eigentlich relativ klar in den Leitlinien und in der Studienlage, dass das vierte Medikament Spironolakton sein soll. Ja, es sei denn, in der Leitlinie steht GFR unter 30, dann soll man das nicht machen. Ich bin da schon eher ein bisschen großzügiger mit der GFR und dem Spironolakton. Das ist ja nicht, dass es nicht wirkt, wenn die GFR niedriger ist, sondern man hat eben nur Angst vor der Hyperkaliämie. Und da kommt es halt eben auf den Patienten an, wenn er ein Kalium von 3,8 hat, weil er wegen seiner Niereninsuffizienz eh schon genug Torasemid oder Furosemid schluckt, dann ist es ja sogar gut, wenn ich das Kalium anhebe. Da wenigstens kein Vorhofflimmern. Ja? Also das ist halt vom Patienten abhängig. Also für mich ist Spironolakton das Medikament der Wahl dann. Und da habe ich auch wirklich, also zum einen im täglichen Leben wunderbare Erfolge erzielt, als auch in meinen Analysen, ich habe gerade so eine Meta-Analyse zum therapierefraktären Hochdruck veröffentlicht, auch gesehen, dass das wirklich das Effektivste ist, was die, also zumindest laut Studienlage. Ne, Spironolakton als viertes zu nehmen. Die Beta-Blocker, hast du gefragt, die Beta-Blocker haben einen Stellenwert, wenn es eine Indikation für einen Beta-Blocker gibt, außerhalb des Hochdrucks. Dann natürlich, dann ist er mit dabei und es ist ja nicht so, dass sie nicht auf den Blutdruck ein bisschen senken, aber nicht so dolle. Ja? Und wenn ich jetzt jemanden habe, was ich gerne gebe, ist vasodilatierende Beta-Blocker, also ich gebe kein Carvedilol, kann sicherlich auch Nebivolol gut geben, mache ich jetzt persönlich nicht. Ich habe irgendwie mit Carvedilol groß geworden. Das ist ein kombinierter Beta- und Alpha-Blocker. Das ist quasi ja auch ein Kombipräparat in sich. Also da brauche ich jetzt keinen Doxazosin und Bisoprolol zu geben. Da kann ich Carvedilol geben, habe ich beides in einem. Und das ist in der Kombination dann schon wieder ein ganz guter Blutdrucksenker auch. Weil die Beta-Blocker machen ja alle eine Vasokonstriktion. Und das Carvedilol antagonisiert die Vasokonstriktion. Das heißt, ich habe dann auch einen ganz ordentlichen Blutdruckeffekt mit dem Carvedilol. Das ist jetzt für mich so das vierte, wenn ich kein Spironolakton geben kann, mag, darf, wie auch immer. Also vasodilatierender Beta-Blocker als das, was dann da so danach kommt. Und dann, beyond that, wird es schwierig. Also ich sage im Skype, würde man sagen, man geht auf die Dörfer, da kann man natürlich alles, das ist dann persönliche Vorliebe. Da gibt es viele Leute, die geben viel Moxonidin. Also ich liebe Clonidin immer noch, das ist natürlich, es gibt viele Patienten, die können das überhaupt nicht ertragen, die haben einen trockenen Mund oder die sind total schläfrig, aber wenn einer Clonidin verträgt, es gibt ja Patienten, die schlucken das und merken überhaupt nichts, außer dass der Blutdruck runtergeht. Ne? Dann ist das ein super Medikament. Muss man nur darauf achten, dass man es wirklich konstant gibt und keine Pausen tagsüber entstehen, weil sonst haben wir wunderschöne Rebounds. Ich habe mal so manchmal gesagt, die nehmen morgens 150, mittags 150 und dann 250 zur Nacht und wundern sich, dass immer abends um 9 Uhr hohen Blutdruck haben. Das funktioniert halt eben nicht. Da muss man halt eben aufpassen, dass man keine Lücken hat. Ja. Aber ansonsten, das finde ich ein ganz gutes Medikament. Ansonsten gibt es immer wieder Leute, die geben Dihydralazin oder geben, wie heißt das andere, Eprantil, das sind alles so Sachen, die, das kann man einmal mal versuchen, aber letzten Endes ist das bei Patienten, die wirklich dann diese 1-2%, die noch übrig bleiben, da wird es dann schwierig, wirklich was zu finden, ja. Und dann muss man sich ja immer überlegen, wo ist der Patient hergekommen mit seinem Blutdruck, wo habe ich ihn hingebracht und wie groß ist die Patientenlast? Ich habe durchaus Patienten, die haben dann eine Vierfachkombination und sind von irgendwann mal 210 jetzt bei 150 und sind total zufrieden. Und da hat man 2-3 andere probiert und die haben sie alle nicht vertragen oder nicht gewollt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dann ist es auch mal gut. Ne? Dann ist man in einem Bereich, wo der Patient natürlich eine extreme Reduktion seines kardiovaskulären Risikos erfahren hat und auf der Hypertonie-Schiene kann ich vielleicht für den Patienten dann auch nicht mehr erreichen und gucke mir nochmal die anderen Schienen an und bespreche mit ihm, dass wir jetzt noch auf einem erhöhten Risikolevel uns befinden, aber dass wir halt eben nur um den Preis noch höheren Medikamentenlast da wieder runterkommen, noch weiter runterkommen. Und dann sagen viele Patienten, ja, ich bin ja so zufrieden, dass es jetzt so ist. Und wenn es nicht noch wieder schlechter wird, würde ich es erstmal so lassen. Ja? Und da finde ich, das ist ja, was ich am Anfang mal auch schon angedeutet habe, dass wir, es ist ja eine willkürliche Grenze, die wir haben. Und die ist eine Übereinkunft über uns, über alle Ärzte und Patienten und Kassen hinweg. Aber es gibt natürlich einzelne Patienten, die sagen, ist mir doch okay, wenn es 160 ist. Und andere sagen, ich will lieber 130 haben. Ja? Und das kann man ja auch dann in der Art und der Weise, wie man den Patienten einstellt, berücksichtigen. Hat eben eine gemeinsame Entscheidung, auch wie weit man mit dem Risiko nach unten gehen will.
Jetzt hast du schon die 150 in den Mund genommen. Die älteren Patienten, die sind ja auch nochmal so ein spezielles Thema, weil häufig in unseren Sprechstunden, klar, die Altersspanne nach oben erweitert sich, die Zahl der Patienten nimmt zu. Wie handelst du es denn mit denen, die 75, 80, 85 sind, was die Blutdruckeinstellung angeht? Wie weit fühlst du dich sozusagen gezwungen, nach unten zu gehen und was akzeptierst du vielleicht?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Ne? Also erstmal muss man sagen, die Datenlage gibt ja für über 80-Jährige gar nicht mehr viel her. Da gab es einmal eine Studie, das war HIVET, und die haben auf 150 gesenkt. Bei den über 80-Jährigen. Bei den unter 80-Jährigen würde man eigentlich sagen, den behandelt man wie jeden normalen Menschen auch. Das ist erstmal in der Theorie wunderbar, aber Fakt ist ja, dass diese älteren Hypertoniker ja oft eine sehr hohe Blutdruckamplitude haben. Das heißt, die haben einen hohen Systole und eine niedrige Diastole. Wenn ich die jetzt senke, dann kommen die mit der Diastole in Bereiche unter 70, was jetzt auch wieder nicht mehr empfohlen ist. Man soll ja nicht unter 70 die Diastole senken. Ja? Und wenn man dann mal 24-Stunden-Messungen macht und guckt, was denn die niedrigste Diastole mitten in der Nacht ist, da erschrickt man manchmal. Ja, dann kommt dann da sowas raus, nachts um 3, 110 zu 43. Und da fragt man sich, okay, was macht jetzt die Koronarperfusion bei der Diastole von 43? Ja, dann ist natürlich die Frage, wo ist da jetzt die J-Kurve im aufsteigenden Ast? Und das ist bei älteren Patienten, die halt eben ja auch mehr Komorbiditäten haben, sicherlich früher als beim Hypertoniker, der 30 ist und noch keinen Endorganschaden hat und keine KHK hat. Das heißt, da gucke ich immer ganz genau hin. Also ich versuche, den fitten Alten natürlich so zu behandeln wie jeden anderen auch und ihn zu senken, aber ich gucke mir immer genau die Diastole an. Weil wenn die starre Aorta haben, dann rauschen die mit der Diastole weit runter und dann komme ich sicherlich in der J-Kurve in den Bereich, in dem ich nicht sein will. Das heißt, es beißt sich im Prinzip die Leitlinie so ein bisschen, weil nicht unter 70, aber Systole unter 140 klappt bei vielen Alten gar nicht mehr. Ja? Und dann das andere Problem bei den älteren Leutchen ist ja oft, dass die auch einen sehr schwankenden Blutdruck haben. Ja? Und da muss man halt eben auch aufpassen, dass man nicht die Spitzen betrachtet und die irgendwie versucht, irgendwo hinzusenken. Man muss sich immer auch die Täler angucken und überlegen, okay, wenn ich das jetzt weiter senke, was passiert denn dann? Ja? Und dann sage ich manchen Patienten auch ganz offen, okay, sie haben immer wieder mal Spitzen, wahrscheinlich wenn sie sich über ihren Enkel ärgern oder so oder sonst irgendwie sich aufregen. Aber wenn wir jetzt das ganze Niveau noch weiter senken, dann werden die Täler zu tief. Also lassen wir es so, wie es ist. Und wenn sie mal einen höheren Blutdruck haben, regen sie sich nicht drüber auf. Das passt schon. Und dann oft werden dann die hohen Höhen auch gar nicht mehr so hoch, wenn man sich nicht drüber aufregt, dass er hoch ist. Ja, mit den alten Leuten wirklich eine ganz individuelle Entscheidung, wie weit man geht.
Ja, das finde ich total gut beschrieben. Was ich nur auch immer wieder wirklich lustig oder süß finde, wenn ein 80-jähriger Patient vor mir sitzt und eben biologisch deutlich jünger ist, irgendwie mindestens 10 Jahre, mir sagt, dass er jedes Wochenende wandern geht, aber dann einen Blutdruck von 160 halt toleriert und ich ihm dann sage, dass ich doch ein bisschen runter möchte gerne, weil seine Lebenserwartung doch noch ganz schön lang ist.
Ja, nee, aber das deswegen finde ich, also der gesunde Alte unter 80, das sollte behandelt werden wie jeder andere auch. Ne? Und mal sagen, und wenn er diese große Blutdruckamplitude hat, dann ist er ja auch nicht mehr ganz gesund, muss man sagen. Ne? Dann ist ja schon einiges abgelaufen.
Ja, jetzt haben wir doch schon einen sehr guten Überblick bekommen. Wir wollen am Ende ja meistens noch so ein bisschen eine Frage stellen, die so einen Ausblick gibt. Und da wollte ich mal das Thema Gendermedizin ansprechen. Die ist ja zu Recht in den letzten Jahren ein wichtiges Thema geworden. Und ja, Sie beschäftigen sich ja gerade, habe ich gesehen, meine Recherche mit einer Meta-Analyse oder haben das zumindest vor, auch ein Doktorarbeitsthema zu vergeben, was so die Unterschiede in der Wirksamkeit von Antihypertensiva bei Männern und Frauen genauer untersuchen soll. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und haben Sie da schon irgendwelche Erkenntnisse, Vorstellungen, Ideen, wie es da oder was da für Zusammenhänge geben könnte, die Sie uns mitteilen könnten und wie das vielleicht in Zukunft auch unsere Behandlung beeinflusst?
Ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt und ich fand es eigentlich relativ erschreckend, wie wenig wir wissen über die Unterschiede der Wirksamkeit der Antihypertensiva bei Männern und Frauen. Da wissen wir fast gar nichts drüber. Wir wissen, dass der Hochdruck, dass junge Frauen in der Regel nicht so leichten Hochdruck entwickeln wie junge Männer. Das schieben wir auf die Östrogene, das wird auch schon stimmen, dass nach der Menopause Frauen dann halt eben aufholen und ab 65 oder so, dann sogar eine höhere Inzidenz für Hypertonus haben. Wir wissen auch, dass Frauen wahrscheinlich empfindlicher auf hohen Blutdruck reagieren. Also das gibt es auch Daten und wir haben das sogar, vielleicht wissen, meine Frau ist ja Kindernephrologin und wir haben also eine Studie an Kindern und haben auch gesehen, dass junge Mädchen, wenn sie adipös sind, also gesunde junge Mädchen, wenn sie adipös sind, eher eine linksventrikuläre Hypertrophie entwickeln als junge Buben. Also das scheint schon bei Frauen tatsächlich eine höhere Empfindlichkeit für bestimmte Dinge da zu sein, was aber auch überhaupt nicht irgendwie sich in irgendwelchen Therapieratschlägen niederschlägt oder sowas. Es ist ja auch, dass Männer und Frauen die gleiche Blutdruckgrenze haben, ist jetzt auch nicht so verständlich, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir gesunde junge Kerle angucke, die haben einen höheren Blutdruck als die gesunden jungen Frauen. Ich habe ja früher, wir haben ja viele Studien mit gesunden jungen Männern gemacht und hypertensiven jungen Männern. Auch die gesunden jungen Männer hatten keine 100 zu 50 Blutdruck. Und wenn ich hier so meinen Erstsemesterkurs meiner Studentin, wir haben ja fast nur noch Studentinnen, wenn wir das viele Studenten, wir sagen ja Studierende, aber die Mädels liegen regelmäßig dann auf dem Boden, wenn ich das erste Mal am Patientenbett stehe. Die haben keinen Blutdruck von 100 zu 60 normalerweise, die liegen tiefer. Ja? Und warum müssen die jetzt von 100 zu 60 bis 140 zu 90 ansteigen, bis ich das auffällig finde, wo der Kerl von 120 zu 80 auf 140 zu 90 aufsteht und ich dann sage, hoch. Das kann es eigentlich nicht sein. Ja? Und das Gleiche gilt halt auch in der Therapie. Wir wissen überhaupt nicht, ob Medikamenten Gruppe A oder B bei Männern oder Frauen schlechter oder besser wirkt. Was wir wissen, ist, dass Calcium-Antagonisten, also die Hydroperidine, bei Frauen nicht so häufig eingesetzt werden. Interessant. Habe ich tatsächlich auch bei uns in einem Kollektiv, haben bei uns mal Nierentransplantierte im ersten Jahr nach Nierentransplantation nachuntersucht und haben auch nach linksventrikulärer Masse geguckt und nach Blutdruckeinstellung und haben festgestellt, die Frauen bekommen weniger Dihydropyridine im ersten Jahr nach Transplantation. Da gibt es überhaupt keinen medizinischen Grund für. Grund ist wahrscheinlich, dass Frauen Ödeme eher nervig finden als Männer. Das ist der einzige denkbare Grund, den wir haben. Ich habe auch mit den Kollegin, die da die Ambulanzen macht, machst du das absichtlich? Sie so, nö. Und jetzt, wo du sagst, Frauen mögen eher nicht so die Dihydropyridine wie die Männer. Ich so, naja, aber ist das ein Grund irgendwie? Und wir haben halt auch gesehen, dass tatsächlich die Frauen dann mit der linksventrikulären Masse nach einem Jahr schlechter dastanden als die Männer. Also das ist schon was man so unterbewusst macht, wo es Unterschiede einfach gibt zwischen Männern und Frauen. Und da muss man halt eben vielleicht einfach mal auch die Therapieschemata, Satan oder Ramip oder Pril plus Dihydropyridin ist vielleicht für Männer gut und vielleicht mache ich den Frauen, schade ich dann oder nutze ich nicht so sehr, wenn ich das mache, weil soll ich denen dann doch wie früher ein Diuretikum dazu tun direkt. Aber das weiß kein Mensch. Ja? Und das kann ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ein paar Millionen hätte, würde ich die Studie mit 50.000 Patienten machen und das versuchen rauszufinden. Aber so habe ich dann, okay, dann gucke ich mal, was es in der Literatur gibt. Und jetzt sind arme Doktorandchen da dran und versuchen, es gibt ja natürlich viel Literatur über blutdrucksenkende Medikamente. Und in vielen Studien ist der Blutdruck gemessen worden. Und die versuchen wir jetzt tatsächlich mal alle rauszufinden und überall zu gucken, gibt's da irgendwie, haben die mal bei Männern und Frauen getrennt, das aufgeschrieben überhaupt? Selbst das werden wir wahrscheinlich in vielen Schulen überhaupt nicht finden. Ja, weil die alle in einen Topf geschmissen wurden. Und dann gucke ich mal, was da rauskommt, ob wir das auseinanderkriegen, wie der Blutdruckeffekt der einzelnen Medikamentengruppen bei Männern und bei Frauen ist, ob der unterschiedlich ist. Das ist tatsächlich irgendwie nicht richtig bekannt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir in ein paar Jahren sagen, okay, ja, aber bei Frauen ist die Blutdruckgrenze eigentlich tiefer und die würden auch eher mit den Medikamenten besser behandelt und Männer mit den Medikamenten. Warum soll das nicht so sein?
Wird dann eher die Frage sein, ob es nochmal eine Interventionsstudie gibt, die dann sozusagen das tatsächlich mit der Intervention belegen kann, ja, in der heutigen Situation. Aber das steht auf einem anderen Blatt vermutlich.
Das steht auf einem anderen Blatt. Das kann man sich einen Gedanken machen, wenn man eine Hypothese hat.
Ja, Bernhard, wir sind schon in der Zeit deutlich fortgeschritten. Man merkt, wie kurzweilig es ist über Blutdruck.
Ich muss sagen, ich habe zu viel gelabert.
Nö, das habe ich damit nicht gesagt, sondern ich wollte damit sagen, dass es sehr kurzweilig ist, mit dir über Blutdrucktherapie zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch ein Motivator zu erkennen, dass es ist natürlich ein Bereich, wo man wahnsinnig viel weiß, wo es wahnsinnig viele Studien gibt und ein breites Spektrum an gut etablierten Medikamenten und trotzdem etwas, wo einem irgendwie so der Gesprächsstoff nie ausgeht und was irgendwie, so wie Daniela das am Anfang ja auch schon dargestellt hat, es ist nicht trivial. Und es ist die Kunst, tatsächlich, so wie du das dargestellt hast, am Ende ja den Patienten wirksam zu behandeln mit möglichst wenig Medikamenten, aber mit möglichst guter Wirkung und eben so zu führen, dass er diese Medikamente auch nimmt, um seine Risikofaktoren und sein Risikoprofil möglichst effektiv einzustellen. Und ich glaube, das war so in Summe das, was wir jetzt so in den letzten 60 Minuten von dir gehört haben. Und das fand ich sehr eindrucksvoll und wahnsinnig spannend.
Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Auch von mir kann ich bestätigen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir dich, sag jetzt auch einfach mal du, jetzt heute zu Gast hatten. Und ich glaube, können viele unserer ZuhörerInnen richtig was mitnehmen für ihren klinischen Alltag. Also vielen herzlichen Dank.
Ja, und ich danke euch für die Idee, das Thema mal vorzubringen. Und immer dann denken, Arzt für Nieren- und Hochdruckkrankheiten.
Genau. Heißt es. Also,
vielen
bis
Dank.
Bald. Danke. Tschüss.
Tschüss.